Gnade mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Die Predigt von heute kommt aus Sprüche 30, Verse 24 bis 28. Und ich bitte euch, Gottes Wort aufzuschlagen und soweit wie möglich dazu aufzustehen für das Lesen. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Diese vier sind die Kleinen im Lande und doch sind sie überaus weise. Die Ameisen, kein starkes Volk, aber sie sammeln im Sommer ihre Speise. Die Klippdachse, kein mächtiges Volk, aber sie setzen ihr Haus auf den Felsen. Die Heuschrecken, sie haben keinen König und doch ziehen sie alle in geordneten Scharen aus. Die Eidechse, du kannst sie mit Händen fangen und dennoch findet sie sich in den Palästen der Könige. Und nun, Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Alles hier verteilen, hier oben. Ja. Heute Morgen werden wir, so Gott will, uns mit klitzekleinen Lebewesen beschäftigen. Nicht mikroskopisch klein, aber doch ziemlich klein. Und vor allem mit der Weisheit, die Gott in diese vier Arten von Lebewesen reingelegt hat. Darum könnte man diese Predigt tatsächlich überschreiben mit Gottes Weisheit im Kleinen oder in den Kleinen. Wie ihr wollt. Das Buch der Sprüche, aus dem der Text kommt, wurde von König Salomo geschrieben. Also es ist jetzt nicht so, dass er alles selbst geschrieben hat. Also einige Sachen hat er auch gesammelt und dann aufgeschrieben. Zum Beispiel diese Worte, die wir heute lesen, da steht auch über dem Abschnitt, dass die von einem anderen König sind, von König Agur. Also Salomo hat praktisch das gesammelt und durch Gott inspiriert ist es in dieses Buch, das Salomo geschrieben hat oder zusammengestellt hat, hineingekommen. Worum geht es darin? Kurz gesagt, es geht in diesem ganzen Buch der Sprüche um Weisheit. Was ist Weisheit? Weisheit darf man nicht verwechseln mit Wissen. Mit etwas, das ich einfach im Kopf speichere, sondern Weisheit, könnte man sagen, ist die hohe Kunst, sein Leben nicht an die Wand zu fahren. Vor allem nicht im Blick auf die Ewigkeit. Wie geschieht das? Es geschieht, indem wir auf das hören, das zu Herzen nehmen, was Gott in seinem Wort sagt. Jemand, der das, was in seinem Wort, in Gottes Wort steht, zu Herzen nimmt, der handelt weise und er fährt sein Leben nicht an die Wand. Ja, was haben diese vier Kleinen im Lande mit uns zu tun? Warum beschäftigen wir uns heute Morgen in einem Gottesdienst mit vier Tieren? Das ist ja keine Vorlesung über Zoologie, da wäre eine andere Institution wahrscheinlich zuständig in Tübingen. Alle vier haben eine Sache gemeinsam. Sie sind auf ihre Art schwach und klein. Aber jedes einzelne von diesen vier Tieren gleicht die Schwäche, die es hat, aus durch die Weisheit, die Gott in es hineingelegt hat. Ein Tier ist natürlich nicht von sich aus weise. Ein Tier hat nicht die Kapazität, irgendwie weise zu sein. Aber Gott hat seine Weisheit in das Tier hineingelegt. Und von jedem dieser Tiere sollen wir eine wichtige Lektion lernen, die uns weise machen soll, unser Leben eben nicht zu Schrott zu fahren, nicht in den Sand zu setzen, nicht umsonst gelebt zu haben. Fangen wir mal mit dem ersten Tier an. Was können wir von den Ameisen lernen? Von den Ameisen lernen heißt, an die Zukunft zu denken. In Vers 25 schreibt Salomo: Die Ameisen, kein starkes Volk, aber sie sammeln im Sommer ihre Speise. Nun, es ist stark anzunehmen, dass Salomo hier eine bestimmte Ameisenart mit mehreren Unterarten vermutlich gibt es, im Sinn hat, nämlich die sogenannte Ernteameise. Was ist das Besondere an dieser Ameisenart? Ach, übrigens, in Klammern, weil ich sehe, es sind Kinder hier. Alle von diesen Tieren, um die es heute geht, gibt es zumindest die Verwandten davon in der Wilhelma. Ja? Wenn ihr also hingeht, müsst ihr eure Eltern ein bisschen piesacken, dass die euch dann zu den Viechern auch hinführen. Also die Ameisen, die finden wir auch in der Wilhelma im Insektenhaus. Aber zurück zum Text. Was machen diese Ameisen, diese Ernteameisen? Die sammeln dann, wenn Ernte ist, wie es der Name eben sagt, so dass sie was haben, wenn es kalt wird, wenn es nichts mehr gibt. Das ist also im Sommer und Frühherbst oder Spätsommer, je nachdem. Und der Winter kommt bestimmt. Diese Weisheit, das zu wissen, hat Gott in die Ameisen hineingelegt. Deswegen sammeln sie. Und damit würde diese Ameisenart vermutlich in unseren Zeitgeist nicht mehr besonders gut reinpassen. Es ist richtig, seit einigen Jahren oder vielleicht sogar schon Jahrzehnte, wenn man irgendein Firmenprospekt kriegt, ob das ein Autohersteller ist oder irgendwas mit Energie oder sonst irgendwas anderes, kommt meistens das Wort nachhaltig drin vor. Alle wollen nachhaltig sein. Es geht um Nachhaltigkeit. Das heißt, wir wollen nicht jetzt, während wir leben, schon alle Ressourcen verschleißen und verbrauchen, die dann die Leute, die nach uns kommen, auch noch brauchen könnten oder ganz bestimmt brauchen. Wir wollen an die Zukunft denken. Wir wollen nachhaltig sein. Das wird in der ganzen Welt, in unserer Gesellschaft propagiert, aber seit einigen Jahren schon oder vielleicht auch schon 2 Jahrzehnte oder so, ist es nicht unbedingt mehr das, was wir im privaten Bereich als Gesellschaft wirklich praktizieren. Denn wir leben meistens für das Hier und das Jetzt. Was gibt mir jetzt den größten Gefühlskick? Wir sind aus auf Klicks im Internet, auf sozialen Medien. Wir wollen Bestätigung haben. Firmen, auch die großen Firmen, vor allem vielleicht die, haben sich darauf eingestellt, dass sie mehr und mehr Leute in die Firma bekommen, die nicht mehr motiviert sind, wenn man ihnen nicht dauernd sagt, wie toll sie sind, wie besonders sie sind. Sie wollen jetzt direkt eine Bestätigung haben. Es reicht nicht zu sehen, oh, am Ende des Projekts werde ich ein gutes Ergebnis haben und dann wird das und das dabei rauskommen. Das reicht nicht. Man muss immer quasi Cheerleader aufstellen, die dann den Leuten sagen, wie gut und wie besonders sie sind, sonst passiert da manchmal nicht viel. Ja, unsere ganze Gesellschaft funktioniert mehr und mehr so. Wir brauchen Beifall, Anerkennung, Klicks und Kicks und was auch immer. Ja. Und auch als Christen geht das nicht an uns spurlos vorüber. Wenn wir uns mal selbst beobachten für eine Weile, ist es wirklich immer so, dass wir an die Ewigkeit denken, für das, was wir im geistlichen Bereich tun? Also ich erwische mich manchmal dafür dabei, dass ich sonntags denke, er gibt mir heute einfach etwas, das ich für diese Woche brauchen kann. Ja, ich möchte irgendwie die nächsten 6 Tage etwas Nahrung bekommen. Etwas bekommen, wo ich mich dran festhalten kann. Was danach kommt, okay, das ist dann was anderes. Ja. Und dass wir da hängen bleiben. Dass wir so von Woche zu Woche einfach uns durchhangeln. Das ist nicht besonders nachhaltig. Wir können manchmal leider in diesen Modus verfallen, aber unser Herz braucht auch geistliche Nahrung, die auf Langfristigkeit angelegt ist. Die uns über mehr als nur diese eine Woche hinweg hilft. Und was für ein großes Geschenk ist es da, dass wir in unseren Gemeinden, also den Berggemeinden, sage ich jetzt mal, dass wir da Wert drauf legen, dass wir mit guten Vorratskörnchen quasi versorgt werden. Wir kriegen zum Beispiel Bekenntnisunterricht. Herzliche Einladung, da zu bleiben immer. Das sind Dinge, die sind auf Langfristigkeit angelegt. Setz dich auseinander mit den großen Lehren der Schrift. Dinge, die den Glauben stützen, den Glauben als Ganzes, mit den Eigenschaften Gottes, seinen Bünden, der Heilsgeschichte. Das ist ein Geschenk. Das sind Vorratskörnchen für den Winter. Lies gute Bücher. In deinem eigenen Tempo. Sprich mit anderen darüber. Setz dich auseinander. Lasst uns jetzt geistliche Vorratskörnchen sammeln. Wir wissen nicht, wann der Winter kommt. Der Winter, das kann die Zeit sein, wann uns vielleicht alles weggenommen wird. Wir wissen es nicht. Es kann auch die Zeit sein, wenn ihr Lehre in die Gemeinde einbricht. Das trifft die besten Gemeinden. Ihr Lehre, wo wir wissen müssen, welchen Weg wir einschlagen müssen, was das Richtige und das Falsche ist. Doch vor allem betrifft diese Weisheit der Ameise deine Seele. Wenn du noch nicht Jesus Christus ganz persönlich vertraust für die Vergebung deiner Sünden, dann bedenke, der Winter kommt. Gott wird dich fragen nach Rechenschaft. Was hast du mit deinem Leben gemacht? Hast du auf meinen Sohn Jesus Christus vertraut? Ja oder nein? Oder hast du gelebt wie jemand, der nicht an morgen denkt? Der nicht denkt, dass einmal dieses Leben hier endet, dass die Ewigkeit beginnt? Nun, was ist deine Verantwortung, wenn du feststellst, dass dein Leben immer noch nicht Jesus Christus gehört? Dann wirst du das erfahren beim nächsten Tier. Das ist der Klippdachs. Vom Klippdachs lernen wir, wo die Zuflucht zu finden ist und an die Zuflucht zu denken. Also halten wir fest, Gott hat in die Ameise die Weisheit reingelegt, für den Winter zu sammeln, an die Zukunft zu denken. Und so hat er in den Klippdachs, der jetzt auch nicht unbedingt so ein schlaues Geschöpf ist, aber das eine weiß er, wo die Zuflucht ist. Immer einen guten Zufluchtsort zu wissen. Was ist ein Klippdachs? Wie gesagt, ist auch in der Wilhelma zu finden. Ihr könnt es selber anschauen, wenn die sich mal raustrauen, die Viecher. Die sind da, wo die Paviane auch sind. Da springen die auf den Felsen rum. Was ist ein Klippdachs? Er wird auch Klippschliefer genannt. Diese Tiere sehen so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Meerschweinchen, Murmeltier, irgendwie sowas. Ne? Eher nicht so, nicht das Gehege, wo sich die Menschen Trauben dran sammeln. Das ist also ein ziemlich unscheinbares Tier. Nichtsdestotrotz sehr interessant aus biblischer Sicht. Diese Tiere, was ist das Besondere an ihnen? Vers 26 sagt, die Klippdachse kein mächtiges Volk, aber sie setzen ihr Haus auf den Felsen. Und sie sind tatsächlich kein mächtiges Volk. Also, die sind eigentlich waffenlos, könnte man sagen. Kann sein, dass sie was beißen können oder so, aber die haben keine Waffen. Die sind schwach. Und sind klein. Aber Gott hat es auch mit ihnen gut gemeint. Und er hat ihnen etwas gegeben, was die meisten anderen Tiere nicht haben. Schweißfüße. Ja. Und zwar auf folgende Art. Ich zitiere von der Website der Wilhelma aus einem Artikel von 2017. Trotz des gedrungenen Körpers können Klippschliefer erstaunlich gut klettern und auch hohe Steine oder Äste erklimmen. Dabei helfen ihnen spezielle Fußpolster, wie man sie sonst nur bei Elefanten kennt. Von Schweißdrüsen stets feucht gehalten, verschaffen sie ihnen festen Halt, selbst auf glatten Oberflächen. Das nutzen sie gerne, um auf Anhöhen zu klettern. dass sie dort oft direkt und unentwegt in die Sonne schauen, ist ihnen möglich dank einer weiteren faszinierenden Fähigkeit. Sie können eine dunkle Membran vor die Pupillen schieben und ihre Augen wie mit einer Sonnenbrille schützen. So sind die Schliefer ausdauernde Wachposten, die den Himmel nach gefährlichen Greifvögeln absuchen können. Also diese Felsen, auf denen sie leben, sind ein Schutz, in dem sie sich bergen können vor etwas, das stärker ist als sie selbst. Der Mensch neigt immer dazu, seine Hilfe wo zu suchen? Bei anderen Menschen. Ja, wenn jetzt irgendeine Naturkatastrophe ausbricht oder eine Pandemie, wir suchen unsere Hilfe wo? Bei anderen Menschen. Bei Wissenschaft und so weiter und so fort. Die Benzinpreise gehen in die Höhe. Wo kommt uns Hilfe her? Von Politikern natürlich. Ja, Menschen suchen naturgemäß Hilfe bei anderen Menschen. Das ist wie, ein bisschen wie ein Klippdachs sucht Hilfe beim anderen Klippdachs gegen den Adler. Völliger Quatsch. Ja. Aber die Tiere sind da ein bisschen schlauer als wir Menschen. Sie suchen nicht ihre Hilfe bei anderen Klippdachsen. Er birgt sich im Felsen, das ist das, was er tut. Das ist, wo seine Hilfe ist. In Jeremia 17, 5 bis 6 sagt Gott zu Juda: So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht. Also menschliche Stärke als seine Hilfe betrachtet, könnte man es übersetzen. Und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Vertrauen im Angesicht von was? Bedrohung jeglicher Art, aber vor allem im Angesicht eines gerechten Gottes, der auch Gerechtigkeit bei uns sucht. Und die hat keiner vorzuweisen von Natur aus. Niemand von uns ist von Natur aus gerecht. Was macht dich sicher, dass du, wenn du einmal vor deinem Schöpfer stehst, vor ihm bestehen kannst? Was macht dich sicher? Bei Jeremia heißt es in den Versen 7 und 8, Entschuldigung, das habe ich gerade gelesen, verrutscht. Ja, vor Gott kann dir nichts und niemand helfen zu bestehen als Gott selbst. Nur Gott hilft dir vor Gott. Gott, er wird in der Schrift oft bezeichnet als der Fels. König David sagt in 2. Samuel 22, 2 bis 3, er sprach, der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung, meine Zuflucht, mein Retter, der mich vor Gewalttat befreit. Und Gott kam zu uns Menschen in Jesus Christus. Er hat sich uns geoffenbart, auch als der Fels, den wir uns bergen dürfen, den wir uns flüchten dürfen. In 1. Korinther 10, Vers 4, also im Neuen Testament, können wir dann wiederum lesen, denn sie, das ist das Volk Israel, was da gemeint ist, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Also hier ist es quasi amtlich bestätigt, im Neuen Testament, der Fels ist Jesus Christus. Wenn in der Bibel die Rede ist von Felsen, dann ist oftmals tatsächlich gemeint Gott oder Gottes Sohn, auch Gott, Jesus Christus. Wenn du Gott noch nicht als deinen Vater, sondern nur als deinen Richter kennst, dann fliehe vor Gott, zu Gott, in Jesus Christus im Gebet. Du kannst ihn im Glauben bitten, dich zu retten und zu bergen. Sei so weise wie die Klippdachse, mach das. Und wenn du dich in ihm birgst, er birgt dich. Apropos Schweißfüße. So wie die Schweißfüße auf dem glatten Felsen halten, sie würden sonst abrutschen, so macht der Glaube, dass du an den Verheißungen festhalten kannst. Das ist der Glaube. Der tut das, dass du die Verheißung des Versprechen Gottes, Sünde zu vergeben, dich zu erretten, dass du dich daran festhalten kannst. Das ist der Glaube, den Gott in unseren Herzen schenkt. Okay, jetzt haben wir gesprochen von Menschen, die Jesus Christus noch nicht vertrauen mit ihrem Leben. Aber was ist mit uns, die wir schon vielleicht seit langem Kinder Gottes sind? Wie nutzt uns diese Weisheit des Klippdachses? Können wir auch was von ihm lernen, wenn wir bereits an Jesus Christus glauben? Aber sicher. Nun, einige von uns, wahrscheinlich viele von uns, da gibt es in unserem Leben diese hartnäckige Sünde. Die werden wir nicht los. Da sind wir schon seit Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten am Rumlaborieren, die loszuwerden. Und wie oft hast du dir schon gesagt, ach, jetzt raff dich, jetzt reißt dich das nächste Mal zusammen und dann machst du es richtig. Wir brauchen einfach mehr Disziplin. Bitte nicht falsch verstehen. Disziplin ist eine gute Sache. Aber worauf ruht dein Vertrauen im Kampf gegen deine eigene Sünde? Wenn die Sünde dich wieder überwältigt, dann flieh dahin in den Fels. Wieder und wieder. In den Felsen Jesus Christus. In Christus vergibt dein Vater dir wieder und wieder und wieder gern. Jemand hat mal gesagt, Christus hatte einen stärkeren Antrieb, zum Leiden, zum Kreuz zu gehen, als wir Gläubigen einen Antrieb haben, mit unserer Sünde zu Christus zu gehen. Wie traurig ist das? Warum braucht es so lange bei uns oftmals, bis wir unsere Schuld, die wir immer wieder reinfallen, zu Christus bringen? In Christus vergibt dein Vater dir gerne. Aber wenn es noch nicht so weit ist, dass du reingefallen bist, wenn die Versuchung vor deiner Tür steht, wenn die Versuchung quasi die Türklingel drückt, dann geh nicht an die Tür. Ja? Diskutier nicht mit der Versuchung. Soll ich nicht? Ah, wie weit kann ich gehen? Nein! Du darfst dich im Felsen bergen. Du darfst zu Jesus Christus sagen, geh du bitte für mich an die Tür. Diskutiere nicht, frag Jesus, an die Tür zu gehen. Nur in ihm steckt die Kraft, die du brauchst. Die Kraft ist nicht in dir. Du wirst nicht geflasht, wenn du zum Glauben kommst, dass jetzt in dir irgendwas ist, dass du allem widerstehen kannst. Nein, du bist nach wie vor darauf angewiesen, auf Jesus Christus zu vertrauen, dass er an die Tür geht, dass er die Versuchung überwinden lässt. Die Kraft zu widerstehen liegt außerhalb von dir in Christus. Aber was in dir liegt, ist der Glaube. Den hat Gott in dich hineingelegt. Der Glaube, sich an die Verheißung zu klammern. An die kostbaren Verheißungen, die er dir gegeben hat, dass du dich in ihm verbergen darfst. Also sei so weise wie die Ameise, denke an die Zukunft, Sei so weise wie der Klipdachs, denk an die Zuflucht. Und jetzt lernen wir noch etwas von der Heuschrecke. Von den Heuschrecken lernen heißt, an die Zugehörigkeit zu denken. Vers 27, die Heuschrecken, sie haben keinen König und doch ziehen sie alle in geordneten Scharen aus. Und was ist das? Was ist die Schwäche der Heuschrecke? Und sie haben keinen König. Das heißt, sie haben keine ordnende Macht über sich. Wir Menschen, wir haben Staat, wir haben Parlamente, wir haben die Legislative, wir haben die Judikative, wir haben die Exekutive. Das haben wir alles, um uns zu organisieren, wie wir miteinander funktionieren. Oder wenn wir andere staatenbildende Insekten anschauen, wie die Bienen oder die Ameisen, da gibt's eine Königin. Und die hat so Duftpheromone und die hält irgendwie das ganze Volk zusammen, dass alles organisiert bleibt. Aber die Heuschrecken, die haben nix. Heuschrecken, also eine Heuschrecke, wenn du die im Garten siehst, die könnte man zerquetschen, wenn man schnell genug ist. Also mir gelingt's nicht. Ja? Heuschrecken sind eigentlich Eigenbrötler. Die leben alleine. Die wollen nichts mit anderen Heuschrecken zu tun haben. Die sind nicht organisiert. Aber Gott hat in einige Heuschreckenarten etwas hineingelegt, das diese Schwäche ausgleicht. Die einzelne Heuschrecke, die sonst in keinem Staat lebt, fängt irgendwann an, andere Heuschrecken zu suchen. Und die wiederum suchen wieder andere. Und irgendwann ist es dann ein so großer Schwarm, dem stellt sich keiner mehr in den Weg. In Afrika oder in Asien zum Teil gibt es diese Heuschreckenschwärme. Und von Natur aus neigen sie überhaupt nicht dazu, das zu tun. Sie vermeiden ihre Artgenossen. Aber binnen weniger Stunden bilden sie ein Protein, das zu sozialem Verhalten führt. Dadurch werden sie zu einem schreckenerregenden Schwarm. Und damit fressen sie sich, das ist nicht toll, das ist eher schädlich, durch eine ganze Ernte durch. Aber sie sind eine Macht, gemeinsam. Und worin liegt da die Weisheit? Salomo sagt an anderer Stelle etwas darüber, und zwar im Buch Prediger 4, die Verse 9 bis 12. Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein, denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerreißen. Es liegt viel Weisheit darin, sich für seine Errettung, für die Ewigkeit, nicht auf andere Menschen zu verlassen. Aber doch hat Gott uns mit der Weisheit ausgerüstet, als Gläubige, dass wir auf Gemeinschaft angelegt sind. Das hat Gott in alle Menschen reingelegt, aber in die Gläubigen ganz besonders. Nicht nur, dass wir Gemeinschaft mit ihm suchen, sondern dass wir auch Gemeinschaft untereinander eigentlich suchen. Und dennoch denken wir so oft, dass wir die Dinge alleine hinkriegen. Wir kriegen das hin. Ich brauche nur meine Bibel und den Heiligen Geist und ich kriege das schon geregelt. Das ist das, was manchmal durch gläubige Köpfe geht. Oder, ach was, ich habe das im Griff. Ich könnte jederzeit aufhören mit was auch immer. Ich will nicht andere Gläubige mit meinen persönlichen Problemen behelligen. Und was sollen andere denken, wenn ich da sage, was in meinem Herzen passiert, welche Probleme ich habe? Da lasse ich die anderen mit in Ruhe. Die haben eh keine Zeit. Das ist nicht göttliche Weisheit, die da spricht. Die göttliche Weisheit spricht anders. Du brauchst deine Geschwister. auch unter der Woche, in deinen Kämpfen, da wo du bist, da brauchst du deine Geschwister. Als der Hebräerbrief geschrieben wurde im Neuen Testament und die an Christus Gläubigen in die Gefahr kamen, verfolgt zu werden, weil man sie mit der Gemeinde identifizierte, waren einige versucht, lieber auf die Gemeinschaft der Kinder Gottes zu verzichten. Ich mache mein eigenes Ding. Ich kann auch selber geistlich sein. So ungefähr. Doch Gott ließ ihn im Hebräerbrief in Kapitel 10, Verse 24 bis 25 Folgendes sagen. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Er hat es so vorgesehen, dass Gläubige nicht sich alleine durchkämpfen, wie Rambo durch den Dschungel, sondern Gläubige sind dazu geschaffen, zusammen durch den Dschungel dieser Welt sozusagen zu gehen. Und nicht nur, wir sitzen alle nebeneinander und hören auf der Predigt und gehen durch die Liturgie und dann gehen wir wieder heim und jeder macht sein Ding. Nein, einander ermahnen, nachfragen, sich interessieren, zusammenwachsen. Das ist das Programm. Und das ist auch eigentlich unsere geistliche DNA. Das hat Gott in seine Kinder reingelegt. Darum lerne Weisheit von dieser kleinen, schwachen Heuschrecke und reihe dich nicht nur verbindlich ein in eine Gemeinde, einen Schwarm quasi, sondern profitiere auch aktiv davon, dass hier andere begnadigte Sünder sitzen, die alle zusammen mithelfen, diesen Lauf zu laufen, Lasten zu tragen. Eine Gemeindekultur des gegenseitigen Lastentragens ist kein Zufall. Gläubige sollten sie wollen. Und wenn sie entstehen darf, dann ist es trotzdem nicht, dass wir hinterher sagen können, wir haben es gemacht. Nein, es ist ein Werk Gottes. Gottes Weisheit in Aktion. Also, lasst uns wirklich starke Beziehungsbrücken bauen zueinander. Noch so ein Bild, ja. Wir müssen Brücken bauen zueinander und dann können wir auch, wenn starke Beziehungsbrücken da sind, können wir da auch mal einen schweren Waggon drüber schieben. Also irgendeine Aussage, die auch Schmerz zufügt. Aber wenn ich nur die Leute am Sonntagmorgen sehe und mich nicht interessiere und dann sehe ich irgendwas, was ich denke, oh, das ist Sünde. Und dann batsche ich dem eine, ja, und sage, das läuft schief da bei dir. Was denkt ihr, wie willig wird der sein, das anzunehmen? Wahrscheinlich nicht besonders. Ja, wenn wir die Wahrheit den Leuten wie nassen Lappen um die Ohren hauen, das funktioniert nicht. Wir müssen erst eine Beziehungsbrücke bauen. Und Gott hat sich die Gemeinde so gedacht, dass das geschieht. Das ist unsere DNA. Dann lasst es uns so ausüben. Und lasst uns, soweit das bei unserer geografischen Situation möglich ist, auch teilnehmen am Leben von anderen. Es war so interessant vor vielen Jahren, als ich in der Gemeinde in Palaiseau war. Ich habe die Leute ja gekannt, die morgens in den Gottesdienst kamen. Da waren Leute, die waren ein bisschen lauter, da waren Leute, die waren ein bisschen zurückgezogener und schüchterner. Und ja, man macht sich so ein Bild, wo die Leute herkommen, wie die Leute so sind. Und da war eine ältere Schwester, ich bin zwischen selber in dem Alter, aber so 55 oder sowas. Ach, da ist so eine nette, bescheidene Dame. Die hat ihren Mann nie dabei. Ja, ich kannte die nur als nette, bescheidene Schwester. Und eines Tages ruft der Pastor an und sagt, komm, ich nehme noch einen anderen Ältesten mit und du kommst auch mal mit. Wir gehen die und die besuchen. Für sie beten. Warum? Warum muss man für sie bei ihr zu Hause beten? Kann man das nicht in der Gemeinde tun oder kann man das nicht zu Hause tun? Warum muss man die dann da besuchen? Als ich mit den beiden da hingekommen bin, dann habe ich gemerkt, warum das so ist. Ich hätte das nie kapiert, in welcher Situation die Frau drinsteckt, bevor ich nicht sie in ihrem quasi natürlichen Umfeld gesehen hätte. Also diese riesen Klötze von Sozialwohnungsbau, die es in Pariser Vorstädten gibt. Und dann hatten sie in der Scheibe ein Loch von einer Pistolenkugel drin, wo dann eine Straßenschießerei gewesen war. Und ihr Mann, der hockte nur in der Jogginghose auf dem Sofa und wollte nichts arbeiten. Und wow, ich bekomme ein ganz anderes Hintergrundbild von dieser Schwester, was die alles durchmacht. Ich kenne die nur als die bescheidene, nette Schwester vom Sonntagmorgen. Und wir sind zu ihr hingegangen, wir haben zusammen gebetet, das hat gar nicht lange gedauert. Und ich bin weggegangen, ich hatte ein ganz anderes Bild von dieser Frau und ihrem Umfeld. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt alle dauernd belagern müssen zu Hause. Aber das heißt, es ist gut, wenn wir uns füreinander interessieren, was im Leben des anderen vorgeht. Beziehungen bauen, für den anderen einstehen. Also, sorge vor für schlechte Zeiten, für den Winter, der kommt, oder für den Tag des Gerichts. Flüchte dich in den Felsen, Christus. Schließe dich verbindlich dem Schwarm oder der Gemeinde an und profitiere davon. Was kann die Eidechse dem noch hinzufügen? Die Eidechse kommt noch. Von den Eidechsen lernen heißt, an die Zugänge zu denken. Vers 28, die Eidechse, du kannst sie mit Händen fangen und dennoch findet sie sich in den Palästen der Könige. Was ist die Schwäche der Eidechse? Schnelle Menschen können sie fangen. Mit Händen. Man muss einfach ein bisschen geschickt sein. Aber man findet sie überall. In Königspalästen findet man sie, in irgendwelchen Hütten findet man sie auch. Im Orient. Und abgesehen davon ist die Eidechse im Nahen Osten auch heute noch immer ein gern gesehener Gast. Warum? Sie geht nicht an die Vorräte und sie frisst im Prinzip alles, was kleiner ist als sie. Also es gibt große Arten, auch in Israel, die können sogar eine kleine Maus verspeisen. Gibt es alles. So, und es gibt auch eine Art in Israel, die kann praktisch an der Glasplatte von unten laufen. Die haben solche Lamellen auch an Zehen. Die halten quasi an jeder Wand. So, und Salomo selbst weist im Buch der Sprüche darauf hin, wie wichtig es ist, durch angemessenes Verhalten den Zugang sich zu erhalten, so wie die Eidechse das tut. Die Eidechse stört niemanden, deswegen laufen Leute nicht mit der Fliegenklatsche oder was im Haus rum und jagen die Eidechsen. Das macht man mit Fliegen oder mit anderen Schädlingen, aber mit der Eidechse, da hat keiner Stress. Ja, Salomo sagt in Bezug auf jemanden, der potenziell in die Gemeinschaft kommt oder in das Haus eines gefährlichen Menschen, eines einflussreichen Menschen, in Sprüche 23, die ersten drei Verse, wenn du mit einem Herrscher zu Tisch sitzt, so bedenke gut, wen du vor dir hast. Setze ein Messer an deine Kehle, wenn du gierig bist. Lass dich nicht gelüsten nach seinen Leckerbissen, denn das ist ein trügerisches Brot. Mit anderen Worten, beherrsch dich. Du kannst dich in der Nähe von gefährlichen Menschen aufhalten, aber fliege lieber unter dem Radar. Bei diesen Leuten. Die Weisheit gebietet es, nicht unnötig aufzufallen, nicht marktschreierig zu sein, nicht Privilegien zu missbrauchen, wenn man mit Leuten zu tun hat, die einem potenziell, ja, entweder die Tür weisen können, einen rausschmeißen können oder einen vielleicht sogar noch mehr schädigen können. Es geht nicht darum, unauffällig zu bleiben auf Kosten der Wahrheit. Darum geht es nicht. In 1. Könige 18 im Alten Testament lernen wir einen solchen Menschen, man könnte sagen eine unauffällige Eidechse, kennen. Ein Mann des Glaubens namens Obadja. Und er war einer der engsten Diener des schlimmsten, gottlosesten Königs Israels, Ahab. Wir erfahren dort, dass er unter dem Radar Ahabs quasi 100 Propheten des Herrn versteckt hat. in zwei aufgeteilt, hat sie in Höhlen versteckt, er hat sie mit Lebensmitteln versorgt, so dass sie diese schlimme Zeit überleben konnten. Er konnte das tun, weil er den Zugang hatte in dieses gefährliche Haus des gefährlichen Mannes Ahab. Oder wenn ihr das Buch Daniel lest, jahrzehntelang diente dieser treue Knecht Gottes unterschiedlichen babylonischen und persischen Königen. Man würde heute sagen Tyrannen, Diktatoren. Wenn er auffiel, dann nur durch seine Treue zum Herrn und sein vorbildliches Leben. Wie eine Eidechse, sozusagen. Und diese Linie lässt sich weiterziehen, auch ins Neue Testament. Ist manchmal ganz interessant, wenn man die Grüße in den neutestamentlichen Briefen liest, wer da alles drin vorkommt. Zum Beispiel in Philipper 4, Vers 22 lesen wir, es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Heide nein, das war Kaiser Nero. Der Kaiser Nero, der berühmte Christenverfolger. Es gab also tatsächlich Christen, die im Haus oder im Palast oder am Hof zumindest des Kaisers Nero gearbeitet und gelebt haben. Ja, die Welt kann die Gemeinde Jesu Christi verfolgen, wie sie will. Aber Gott verschafft seinen Kindern immer wieder Zugang. Albanien sollte das erste atheistische Land Europas oder sogar der Welt werden. Aber als in den 80er Jahren das Regime fiel, es war nicht geschafft worden, diese Aufgabe, alle Christen auszurotten. Es gab immer noch Christen in Albanien. Das gleiche ist in Nordkorea. Man versucht, die Christen auszurotten. Es funktioniert nicht. Die sind überall. Gott gibt immer wieder Zugang. Die Eidechse sagt zu uns, zu dir, zu mir, sei ein Christ da, wo du bist. Wenn du denkst, dass du an einem besonders antichristlichen Ort gelandet bist, dann hat Gott dich genau dort hingestellt. Vielleicht hat Gott gerade dir einen einmaligen Zugang gegeben, der sonst niemand hat. Darum geh weise damit um. Erhalte dir diesen Zugang. Vielleicht sagst du in deinem Herzen, wenn ich erstmal da oder dort bin, wenn ich mal das und das geschafft habe, dann kann Gott mich einsetzen, dann kann ich gebraucht werden. Dann wird Gott was mit meinem Leben tun. Nein, nicht erst, wenn irgendwelche Hindernisse weg sind, wenn du erstmal irgendwas erreicht hast. Gott gebraucht dich jetzt. Und zwar da, wo du bist. Er hat dir einen einmaligen Zugang gegeben an einen Ort, wo du bist. Und so können uns vier kleine Tierchen etwas lehren darüber, was wichtig ist im Leben. Die Ameisen haben uns gelehrt, jetzt schon an die Zukunft, an den Winter zu denken. Die Klippdachse haben uns daran erinnert, dass wir nicht auf unsere eigene Kraft oder auf andere Menschen unser Vertrauen setzen sollen, sondern allein auf den Felsen Jesus Christus. Die Heuschrecken haben uns gelehrt, dass wir uns einer geordneten Schar der Gemeinde verbindlich anschließen und mit ihr leben sollen, um den Kampf des Glaubens nicht allein zu kämpfen. Und ja, die Eidechse lehrt uns zuletzt Gottes Weisheit in der Weise, dass er seine Leute überall hin verteilt, dass er uns Zugang gibt, da wo er uns haben will. Was können wir noch lernen von diesen vier Tieren? Der Tatsache, dass Gott sie benutzt, um uns zu lehren. Wir können lernen, wie Gott arbeitet. Gott arbeitet mit Schwachen. Ja? Er benutzt etwas oder jemanden, der in sich selbst sehr, sehr schwach ist, um etwas Großes, etwas Gutes, etwas Wunderbares zu bewirken. Wenn wir in die Kirchengeschichte reingucken, wir sehen jede Menge davon. Wie kam das Evangelium nach Korea, 1800 irgendwas, Zahlen nicht im Kopf, durch einen Missionar, der die denkbar schlechteste strategische Planung hatte, der nicht besonders weise vorgegangen ist nach menschlichen Maßstäben. Und Gott hat den benutzt. Wie hat Gott das Evangelium nach China gebracht? Durch einen Menschen, der mit Depressionen und Selbstmordgedanken zu kämpfen hatte. Einen schwachen Menschen, Hudson Taylor. Wie hat Gott das Evangelium nach Burma, heute Myanmar, gebracht? Durch einen Menschen, der an seinem Glauben schier verzweifelt ist. Der nahe daran war, seinen Glauben aufzugeben. Einen schwachen Menschen. Keine geistlichen Überflieger. Er pumpt uns nicht vorher auf, dass wir denken, wir können vor geistlichen Muskeln kaum noch gehen und dann gehen wir in den Kampf. Nein, Gott nimmt schwache Menschen. Er benutzt die Ungeschickten, die Depressiven, die Verzweifelnden. Der Sohn Gottes wurde Mensch, er kam in Schwachheit. Unansehnlich. Bitte nicht falsch verstehen. Gott, der Sohn, war nie schwach und er ist nicht schwach. Aber er kam in einer schwachen Gestalt. Er kam in Schwachheit. Er wurde an das Kreuz gehängt. Er trug deine und meine Schuld. Gott legte alle unsere Sünde auf ihn. Und durch diesen äußerlich so schwachen Gottesknecht bewirkte Gott die große Rettung, deine Rettung. Gott arbeitet, indem er seine Stärke, seine Kraft, seine Macht in Schwachheit zur Vollendung bringt. Was erwartest du, wie er heute arbeitet? Wenn er einen Retter schickt in äußerlicher Schwachheit, wenn er in der Kirchengeschichte Schwachheit verwendet, um Stärke zu zeigen. Und in der ganzen biblischen Geschichte vom ersten Buchdeckel bis zum letzten sehen wir das immer wieder. Du erwartest doch nicht, dass du als Jünger Jesu, der in Schwachheit gekommen ist, dass du anders eingesetzt wirst. Du als das Ergebnis dessen, was dieser äußerlich schwache Mann der Schmerzen bewirkt hat. Wie kann es denn anders sein, als dass wir, die diesem Mann der Schmerzen folgen, auch keinen großen Eindruck in dieser Welt hinterlassen, dass Leute auch nicht uns toll finden, uns sehen als die großen Überflieger. Aber der Tag kommt, an dem die ganze Welt sehen wird, wie wunderbar das ist, was Gott in Christus für uns getan hat. Bis dahin lasst uns zufrieden sein an der kleinen, unscheinbaren Stelle, an die Gott uns gestellt hat. Denn da ist die Stelle, wo er uns segnet. Da möchte er uns benutzen. Und zwar da, wo wir jetzt schon sind, nicht irgendwann, jetzt. Lasst uns da unser kleines, gewöhnliches Leben in Dankbarkeit und Hoffnung leben. An diesem Ort, wo Gott uns gebraucht. Amen.